Wir gehen heute weiter mit Vers 8. Noch einmal die Hauptgedanken dieser ersten Verse. Paulus ruft auf, die Gnade Gottes in rechter Weise entgegenzunehmen und sie in rechter Weise zu gebrauchen. Und wer so aufruft, der muss natürlich unter Beweis stellen, dass diese Gnade auch für ihn selbst ausreicht. Wie kann er andere aufrufen, wenn er selbst hier versagt? Paulus ist also bemüht, seinen Ausweis zu liefern, zur Berechtigung, dass er so andere aufrufen darf. Wir weisen uns aus, Verse 3 und 4, wo in allerlei Schwierigkeiten, Nöten, Ängsten, Schlägen, Gefängnissen und so weiter. Wie? Vers 6, wir tun es in Reinheit, in Kenntnis, in Geduld, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, mit dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Es gilt zu kämpfen. Vor einigen Jahren wurde ich gebeten, an einer Rüstzeit in den Bergen in der Schweiz zu dienen. Und die Brüder, die mich einluden, kamen nach Basel, um ein Gespräch mit mir zu führen, um die Sache etwas zu besprechen, zu planen. Unter anderem stellten sie sich vor, ihre Bewegung, ihr Bündnis von Gemeinden und fanden es für wichtig, mir mitzuteilen, dass sie nicht mehr so kämpferisch vorgehen würden, wie es in den Anfangszeiten dieser Bewegung hieß. Der Begründer dieser Bewegung war ein Liederdichter und sprach und sang sehr viel vom Kampf. Aber das würde heute nicht mehr so der Fall sein. Hätten Sie gewusst, wie ich über den Kampf dachte, Sie hätten wahrscheinlich nicht so frei gesprochen. Aber ich bin dankbar, dass Sie das sagten, denn dadurch gewann ich einen Einblick in diese Bewegung. Und es hat mir sehr leid getan, dass die Kampfbereitschaft in dieser ursprünglich so wunderbar heilsamen Bewegung, dass dieser Kampf, diese Kampfbereitschaft nachgelassen hatte. Und dass man das so frei und offenkundig mitteilen konnte. Das nahm mich eigentlich Wunder. Aber das ist etwas typisch für unsere Zeit. Christen sind oft unfähig geworden, eine Linie zu ziehen und zu sagen, bis hierher und nicht weiter, hier entsteht Kampf. Ja. Hier gibt es Auseinandersetzung. Ich mache nicht weiter mit bis hierher, mit Sünde. Ja. Ich gehe auf keine Kompromisse ein. Ich habe mich der Wahrheit verpflichtet, ich habe mich Jesus Christus verpflichtet, ich habe mich der Reinheit, der Heiligkeit Gottes verpflichtet und jetzt gibt es Opposition. Können Sie das? Oder Helmut sprach von der rechten Art und Weise. Die will natürlich erbeten sein, das ist klar. Aber wir dürfen, auch wenn diese Art uns fehlt, nicht sagen, jetzt werde ich aufhören zu kämpfen. Manchmal müssen wir kämpfen. Wir müssen uns erst später überlegen, war das jetzt die richtige Art und Weise? Ja? Denn der Herr kann uns das Rechte geben, auch wenn wir nicht so viel Zeit gehabt zu überlegen. Ja? Jesus selbst hat gesagt, wenn ihr in diese Situation hineinkommt, braucht ihr nicht lange zu überlegen. Gott wird euch die Worte geben und er kann auch die rechte Art und Weise geben. Und wenn ich es falsch gemacht habe, ich wollte meinem Herrn dienen, Gott sieht das Herz an und wenn es mir klar wird, das war nicht der rechte Ton, dann tue ich Buße darüber. Und dann will ich lernen daraus. Und ich will lernen, in rechter Weise zu kämpfen, in rechter Weise das Schwert zu schwingen, den Schild des Glaubens zu führen und so weiter. Paulus spricht von Kampf. zur Rechten, zur Linken. Er muss überall ein waches Auge offen halten. Er spricht von Spannung. Wenn wir für Jesus leben, ihm dienen wollen, dann müssen wir ein gewisses Gleichgewicht halten, beziehungsweise uns sagen, es wird immer wieder hin und her gehen. Wir werden immer wieder so hin und her geworfen. Es gibt Menschen, die haben die Fähigkeit, so zu sprechen, dass in einer Minute man hochgehoben wird und ermutigt wird und dann ganz plötzlich kommt der Hieb. Ich kann das nicht verstehen, aber das gibt es. Ja. Gott bewahre uns davor. Aber das ist unser Los. Wir müssen, ich meine, Gott bewahre mich davor, dass ich das bei anderen tue. Aber wir müssen wissen, dass wir zwischen diesen Zweien uns bewegen, hoch und tief. Ja. Lesen wir die Reihe hier. Wir, mit Vers 8 kommen wir in eine Liste von solchen Spannungen. Und es lohnt sich, diese einmal zu bedenken. 8, 9 und 10 sind eine Liste von solchen Spannungen, zwischen denen wir leben. Hoch und tief. Also, mir scheint, das Ende von Vers 7 ist hier einleitend. Wir haben zu kämpfen, wir haben wachsam zu bleiben, mit Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken. Und diese zwei Seiten unseres Kampfes, unseres Weges, schildert nun Paulus mit dieser Liste. Durch Herrlichkeit und Unehre. Das eine Mal ist lauter Herrlichkeit, ja. Wir befinden uns gleichsam auf Tabors Höhen. Konferenz, alles ist wunderbar, ja. Ein paar Tage Bibelbesprechung und so weiter wie jetzt. Wir werden gleichsam auf die Höhe geführt. Und dann am Montag, dann kann der Rückschlag kommen, ja. Ich war im Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Und unsere Truppen hatten einen Vorstoß gemacht. Mit einmal hieß es, wir brauchen Hilfe. Wir waren hinter der Front. Ich war beim Sanitätskorps. Und dann hieß es, wir brauchen Hilfe. Nun, ich ging, wurde gerufen, ich ging. Was war geschehen? Unsere Truppen waren etwas zu schnell nach vorn gerückt. Und der Feind hatte plötzlich sich eines anderen besonnen und hatte einen Gegenangriff gemacht. Und es war der richtige Moment. Unsere Truppen dachten, sie waren nun Sieger gewesen und plötzlich kommt der Gegenangriff und darauf waren sie nicht gefasst. Und der Feind ist super in solcher Taktik. Wir befinden uns auf Herrlichkeitshöhen und dann plötzlich kommt die Unehre, der Gegenangriff. Sind wir bereit? Können wir nicht nur zur Rechten, sondern auch zur Linken kämpfen? Sind wir darauf gefasst? Ja? Wir werden oft ertappt. Wir sind nicht vorbereitet auf solche Unterschiede. Ja? Wir meinen, das müsste eher so egal, so gleichmäßig vor sich gehen. Nein, wir müssen mobil bleiben, agil. Ja? Durch Herrlichkeit und Unehre. Durch böses Gericht und Gerücht und gutes Gerücht. Bei dem ersten Paar hat er das Positive zuerst genannt, Herrlichkeit, und dann das Negative, Unehre. Mir scheint, bei den anderen nennt er das Negative zuerst. Er lässt uns also beim Positiven. Das hat auch seinen Wert. Ja. Also, durch böses Gerücht und gutes Gerücht. Es bleibt nicht immer böses Gerücht. Gott sei Dank, er schenkt uns Pausen. Wir werden nicht immer verleumdet. Wir werden schon. Menschen sprechen über uns. Ja. Man spricht über jeden von uns. Müssen wir wissen. Ja. Wir wollen dafür sorgen, dass sie keinen Anlass dazu haben, Böses über uns zu sprechen. Aber wir können es nicht vermeiden, wenn es geschieht. Jesus sagt sogar, haltet euch für glückselig, wenn das geschieht. Wenn es um meinetwillen geschieht. Wenn es für die Gerechtigkeit, die Sache der Gerechtigkeit geschieht. Petrus spricht auch von solcher Verleumdung. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass man lügen wird, über uns sprechen wird, in lügenhafter, in falscher Weise, durch böses Gerücht. Aber dann kommt auch das gute Gerücht. Immer wieder findet Gott Leute, die dann auch etwas Gutes, Anerkennendes zu sagen haben. Und das ermutigt uns wieder. Wir werden nicht ganz in den Boden geschlagen von unserem Herrn. Das geknickte Rohr wird er nicht gänzlich zerstören, heißt es im Jesaja-Buch. Und das ist typisch für die Wege Gottes. Er achtet auf das, auf sein Kind, das er in der Hand hält. Jemand hat gesagt, den Weingärtner, ja, den Winzer, der ist nie so nahe, wie wenn er mit dem Messer kommt. Hält die Rebe in der Hand und fängt an zu schneiden, ja. Und in wessen Hand ist die Rebe? In seiner Hand, in der Hand dessen, der das Messer in der anderen Hand hält. Kommt böses Gerücht, so bin ich in seiner Hand. Der Schreiber, es dürfte Jeremia sein, aber vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht genau, des Buches Klagelieder. Eine Klage nach der anderen, aber in der Mitte dieses Buches haben wir Lob und Vertrauen und so weiter. Aber an einer Stelle in diesem kurzen Buch von 5 Kapiteln sagt der Prophet etwa so: Du hast mich eingezäunt und ich kann nicht raus. Du hast mich in den Kerker genommen und ich kann nicht weg. Immer wieder ist das unser Los. Gott zäunt uns ein, Gott lässt uns leiden, aber als ich diesen Vers überdachte, dann dachte ich, ja, wo sonst habe ich es besser als in seiner Hand? Wo wollte ich denn sonst sein als in seinem Gefängnis? Ich bin wie ein wilder Vogel, der in der Hand Gottes ist und ich möchte wegfliegen, ja? Ich möchte in die Freiheit. Aber wo bin ich besser aufgehoben als in seiner Hand? Der Grund, weshalb ich ist, dass ich wild bin. Gegen seinen Willen. Er will mich zähmen. Er will mich häuslich machen, wie eine Taube. Er will mich lieben, Gemeinschaft mit mir haben. Und deshalb zäunt er mich ein, grenzt er mich ein, durch böses Gerücht. Aber dann kommt auch das Anerkennende. Und wenn es nur von ihm ist, ein Wort von ihm, das richtet auf. Weiter. Als Verführer und Wahrhaftige, die ganze Zeit wahrhaftig, aber man gilt als Verführer. Diese bösen Fundamentalisten, ja? Ja, die müsste man einmal loswerden, heißt es ja. Als Verführer, als Spielverderber, ja? Als die Unheil ins Land bringen, ja? Die nicht tolerant sein können. Und wo kam die Toleranz eigentlich her? Von den Fundamentalisten. Da kommt der Gedanke her, dass man nicht gleich seinen Feind totschlägt. Der Evolutionist, der von dort her kommt, vom Heidentum, der glaubt an die Theorie, der Stärkste, der bleibt am Überleben. Ja? Der muss kämpfen ums Dasein. Und das erleben sie am Arbeitsplatz. Ja? Es wird gekämpft, um überlebend zu sein. Um zu überleben. Aber Gottes Botschaft heißt, der Schwache darf am Leben bleiben. Ja. Das ist Gottes Botschaft. Deshalb sind wir tolerant. Aber wir sind intolerant in der Haltung, das heißt in Bezug auf Wahrheit oder Unwahrheit. Wir können nicht Ja sagen zu Unwahrheit. An der Stelle sind wir intolerant. Und wir müssen auch intolerant sein denen gegenüber, die Kompromisse eingehen. Aber wir tun ihnen nichts. Wir sind nicht schädlich für sie. Das überlassen wir Gott. So hat er es gesagt, sollten wir es tun. Rächt euch nicht, vergeltet nicht. Das ist meine Sache, sagt er. Aber wir sind tolerant ihnen gegenüber. Wir lassen sie stehen. Aber wir sind intolerant, wenn es um die Wahrheit geht. Als Wahrhaftige inmitten von Anklage über Verführung. Vers 9. als Unbekannte und Erkannte. Man schweigt uns tot manchmal. Ja. Unbekannt, man will uns nicht hören, aber erkannt von Gott und immer wieder erkannt von den Seinen. Man kommt herum im Lande und da sind sie, da sind sie. Und mit einmal merkt man eine Welle eines Sinnes. Ja. Aber die werden weniger, sie werden weniger. Als Unbekannte und doch erkannt und anerkannt. Als Sterbende und siehe, wir leben. Das erinnert an Kapitel 4, an die Liste dort. Niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir kommen schon in die Horizontale. Wir werden umgekippt vom Wind der Anfechtung. Aber wenn wir am Boden sind, kommen wir nicht um. Der Herr richtet uns immer wieder auf. Wenn dann unsere Zeit kommt, dann geht es in die Herrlichkeit. Wir kommen dann auch nicht um. Das ist ein Tor zu einer anderen Welt von Herrlichkeit. Wir kommen nie um. Ja, wunderbar. Das ist Verheißung. Als Sterbende, vielleicht sterben wir wirklich. Und siehe, auf der anderen Seite, wir schauen uns um, wir leben. Ja. So wird es auf der anderen Seite des Vorhanges sein. Schau, wir leben. Da ist Papa, da ist Mama, da ist der Großvater, die Großmutter. Da ist Abraham, da ist David, da ist Paulus. Siehe, wir leben, wir sind im Land der Lebenden. Aber vor dem, bevor diese Grenze überschritten wird, ist es auch immer wieder so. Es ist, wie wenn wir sterben würden, Kapitel 1, Vers 8. Nur eine Antwort kam uns, der Tod. Wir wussten, jetzt ist es soweit, 8 und 9. Aber der Herr hat uns bewahrt. Auf eure Gebete hin kann er den Korinthern schreiben. Ihr habt mit uns gewirkt, gefleht. Der Herr hat uns herausgezogen, herausgerettet. Er tut es immer noch und wir sind überzeugt, er wird es auch weiterhin tun. Als Sterbende, aber nicht ganz umkommend, wir leben immer wieder. Haben Sie keine Angst, es kann auch viel schlimmer kommen. Ja. Aber Sie werden nicht umkommen. Ja. Auch wenn wir gekreuzigt werden müssen, wie die Christen im Sudan. Ja. Wir haben noch keine Probleme im Vergleich mit jenen, nicht wahr? Wollen wir ausharren? Ich möchte uns Mut machen. Die Gnade Gottes reicht aus. Das ist das Thema hier. In allen diesen Situationen will Paulus sagen, du, Korinther, Schwester, Bruder, ich weiß, wovon ich spreche. Ich rufe euch auf, die Gnade Gottes nicht umsonst entgegenzunehmen. Lasst euch die Schwierigkeit nicht zu groß werden. Glaubt es. Die Gnade Gottes reicht aus. Hört nicht auf zu vertrauen. Hört nicht auf, den Herrn zu lieben. Hört nicht auf, treu zu bleiben. Bleibt auf dem Wege. Hart aus. Die Gnade reicht aus. Ich kann es bezeugen. Deshalb diese Liste. Als Sterbende und die Gnade reicht aus. Siehe, wir leben. Als Gezüchtigte und nicht zum Tode gebrachte. Alle Züchtigung ist eigentlich Züchtigung vom Herrn. Und wie heißt es dort in jenem Text? Er stäubt jeden Sohn, schlägt ihn, den er aufnimmt. Ist das unser Gott? Ja, das ist unser Gott. Das ist er. Er kann nicht anders. Aus Liebe zu uns, in seiner Heiligkeit. Entweder Schlatter oder Schnepel. Einer von diesen beiden Auslegern, glaube ich, war es, dürfte Schnepel sein, sagt, er will nicht, dass wir umkommen in unserem Schmutz. Deshalb, wir brauchen das. Sind wir schon so weit gekommen, dass wir für Züchtigung danken konnten? Weil wir wussten, wir brauchten das. Ja. Gezüchtigt sagt Paulus, aber nicht zum Tode gebracht. Er schlägt uns nicht tot. Er liebt uns. Aber er weiß, es braucht diesen Weg. Es braucht dieses Leiden, damit wir einmal loslassen von der Sünde. Wir kennen uns manchmal nicht. Wir wissen nicht, mit welcher Festigkeit, mit welcher Zähigkeit wir unsere Sünde lieben. Gott muss uns einmal zeigen, wie kritisch das in uns ist. Wir lassen einfach nicht los, bis er uns einfach einmal die Finger nimmt und sie wegreißt. Da heißt es in Psalm 81, glaube ich, ist es, sie wurden des Lastkorbes los. Als einer, der von der Landwirtschaft kommt, weiß ich, was es heißt, zu arbeiten, bis die Hände kleben am Werkzeug, an der Gabel oder was immer es auch ist, das womit man arbeitete. Und so ist es auf dem Weg des Lebens mit der Sünde. Die Hände kleben daran und sie können nicht loslassen. Und dann brauchen wir diese Züchtigung, damit wir einmal loslassen. Ja, Herr. Ja, Herr. Und dann kommt das Leben. Dann kommt ein Panorama von Möglichkeiten, von Herrlichkeit, das wir nie geahnt hatten. Und dann merken wir, wie dumm wir waren, stupide, dass wir an der Sünde, an dieser kleinen vergänglichen Lust oder was immer es war, festhielten. Vielleicht war es ein Stängel, vielleicht war was anderes. Ja. Gezüchtigt. Gott gebraucht sehr viele Mittel und Methoden und Wege, um uns in die Züchtigung zu führen. Aber er züchtigt uns nicht zu Tode. Er hat nur Absichten der Liebe mit uns. Nur, Gott ist nur und immer gut. Immer wollen wir das glauben. Egal wie schlecht es uns geht. Als Traurige, aber immer sich Freuende. Ich erzählte gestern Abend von der Frau, mit der meine Frau jahrelang gearbeitet hat. Ab und zu ruft sie immer noch an, aber sie ist jetzt heute viel fester geworden. Aber für mich wenigstens ist sie ein Beispiel gewesen. Sie kam zu diesem Punkt, wo sie sich freuen durfte. In Schwierigkeiten. Das ist Sieg. Ich erinnere an Kolosser Kapitel 1. Geduldig mit Freude. Geduld, Langmut mit Freude. Als Traurige, aber immer auch in der Traurigkeit sich Freuende. Die Traurigkeit muss mich nicht übermannen. Sie ist nicht das letzte Wort. Da lesen wir in der Apostelgeschichte von Männern, die von Zorn erfüllt waren. Das ist traurig. Von Zorn erfüllt. Haben Sie einen solchen Menschen gesehen? Sein ganzes Denken, sein ganzes Verhalten ist von diesem Zorn jetzt geprägt. Kein Raum mehr für etwas anderes. Johannes Kapitel 11, glaube ich, ist es. Das Haus war voll vom Aroma dieser zerbrochenen Flasche. Sie konnten nirgends hingehen im Hause. Dieses Aroma war da. Schön, das war wunderbar. Werdet voll des Geistes. Kein Raum für etwas anderes. Himmlisches Aroma. Jesus sagt zu seinen Jüngern in den Abschiedsreden, Traurigkeit erfüllt euer Herz. Und er konnte nichts mehr sagen. Er musste warten. Kein Platz mehr für irgendetwas anderes. Alle Gedanken in Beschlag genommen von dieser Traurigkeit. Herr Jesus, du gehst weg. Ja, dann muss ich aufhören. Ich wollte euch noch so viel sagen, aber ihr könnt es nicht vertragen. Ja? Wir wollen nicht so traurig sein. Wir wollen nicht erfüllt sein von dem, das uns bedrückt. Es soll Raum dort sein für Siegesgedanken, für Hoffnungsgedanken, für Gedanken der Freude, für Gedanken an unseren Herrn, der uns liebt und so weiter. Bei aller Traurigkeit muss sie nicht, darf sie nicht unser Herz füllen. Es muss Raum und Platz für Freude sein. Freude am Herrn, da steht es im Alten Testament geschrieben. Ersten Chronik dürfte es sein, ich habe jetzt Kapitel und Vers vergessen. Die Freude am Herrn ist eure Burg, eure Festung, eure Zuflucht. Luther übersetzt, glaube ich, Stärke. Etwas zu schwach für mich. Freude am Herrn ist ein Zeichen von Glauben. Wir sind beim Herrn, wir haben Freude an ihm, wir freuen uns an ihm und das ist unsere Burg. Ein Zeichen davon, dass wir geborgen sind in ihm. Als Traurige, aber immer sich Freuende, das ist ein Zeichen, dass Gnade ausreicht. Und von dieser Perspektive aus ruft er auf, die Korinther ruft er auf, nehmt die Gnade Gottes nicht umsonst in Empfang. Sie reicht aus. Es ist keine Situation dort in Korinth, die ihr erlebt. Ich kann das bezeugen. Ich habe das alles erfahren. Ich kann es bezeugen. Es gibt keine Traurigkeit, die uns so in Beschlag nehmen muss, dass ich mich nicht wirklich immer, allerzeit freuen kann am Herrn. Das ist nicht Perfektionismus. Das ist Wachstum in der Heiligung. Zunahme an Sieg, Zunahme, Wachstum im Glauben, als Arme, aber viele Reichmachende. Bis jetzt hat er mehr oder weniger von sich selbst gesprochen, jetzt geht er einen Schritt weiter. Nicht sich selbst reichmachend, sondern alles dieses führt dazu, denken wir an Kapitel 4, Vers 12, so wird nun der Tod in uns, dieser Todesprozess, der hier auch erwähnt wird in diesen Ausdrücken, das ist ein Sterbensprozess, ein Todesprozess, so wird nun der Tod in uns, aber Leben in euch. Das heißt, auf diese Art und Weise wird Paulus fähig, seinen apostolischen Dienst wahrzunehmen. Was war das Thema des zweiten Korintherbriefes? Ein Apostel offenbart einmal sein Inneres, sein Denken und Leben. Hier ist es. Jetzt versteht ihr, kann er den Korinthern sagen, warum ich bereit bin, die 40 weniger 1 entgegenzunehmen von meinen jüdischen Freunden, die mir eine Feinde sind. Aber ich liebe sie. Ich wünschte, sie könnten gerettet werden. Jetzt versteht ihr, warum ich bereit bin, Schiffbrüche zu erleiden. Jetzt versteht ihr, warum ich bereit bin, verleumdet zu werden. Konnten sie nicht verstehen? Ein Apostel, der muss doch schillernd sein, wirken, rhetorisch sein. Aber kommt er nach Korinth, kann ja kaum sprechen, der arme Kerl, ja. Schwächlich tritt er auf. Wenn er Briefe schreibt, sagt jemand, dann kommt es, ja? Ja. Aber soll er nur kommen, das ist kein... Er droht nur. Paulus sagt in diesem Brief, glaube ich, ist es, wenn ich jetzt komme, werde ich anders auftreten. Ja. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute kommen? Oder soll ich in Liebe kommen? Paulus kann schwach sein, wenn es gilt, andere zu gewinnen, Kapitel 5, sind wir von Sinnen, dann ist es Gottes wegen. Wir scheinen radikal zu sein. Ihr könnt uns nicht verstehen. Das haben wir im Angesichte Gottes so gemacht. Und wenn es scheint, wir sind normal, dann sind wir euch einmal entgegengekommen. Wir sind ganz nüchterne, normale Menschen. Ja. Als Arme aber viele reich machen. Gott muss uns in die Armut führen, damit wir reich genug werden, um andere reich zu machen. Kennen Sie die Geschichte? Ich nehme an, Sie kennen sie. Lukas Kapitel 11 dürfte sie sein. Drei Freunde. Ja? Einer in der Mitte. Der eine wohnt irgendwo im Dorf und es nachts, so um Mitternacht, kommt jemand an die Tür, klopft an die Tür. Naja, was jetzt? Um diese Zeit ist man nicht unterwegs, nicht im Land Israel in jener Zeit, heute ja. Aber es hat ja keine Straßenlampen, es ist stockfinster, jetzt ist nachts. Wie kommt es, dass er unterwegs ist? Das muss etwas Besonderes sein. Er macht auf, ohne weiteres. Ich habe Hunger, sagt der Mann. Ja, aber ich habe nichts. Man hat nur genug abends aufgegessen. Ja. Aber, so erzählt man uns, in einem Dorf ist wenigstens einer, der etwas übrig hat. Das spricht sich rum, danke. Sodass man weiß, wer der wäre, im Falle eines Falles. Und der weiß jetzt, wo diese Person ist. Und er steht auf, ohne weiteres, steht aus seinem Bett auf und er geht des Nachts, er weiß den Weg, er kennt den Weg, geht dorthin, klopft dort an die Tür und sagt, du Freund, ein Freund klopft beim anderen Freund und sagt, ein Freund ist zu mir gekommen und möchte Brot haben, hast du Brot? Ich brauche 3 Brötchen. 3 Freunde. Und dieser steht dazwischen. Der Irrende, deren Not ist, und dieser, von dem man Hilfe erwartet. Ja, und er sagt, aus Bequemlichkeit, ja, die hat jetzt in diesem Fall ein bisschen die Überhand genommen. Was soll ich? Ich will meine Kinder nicht wecken, ich will meine Frau nicht wecken. Möchte auch selbst nicht gestört sein, hätte er hinzufügen können, ja. Nein, aber ich brauche Brot. Bitte, steh doch auf und gib mir. Mein Freund hat Hunger. Nun, dann steht er auf und gibt ihm, was er braucht. So viel hat er. Und er geht. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr, die ihr Menschen seid, versteht, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, aber ihr gebt nach, ihr seid dann barmherzig mit der Zeit. Wenn das bei euch schon so geschieht, wie viel mehr nicht mein Vater im Himmel, der ja nur gut ist. Mit anderen Worten, dieser Freund in der Mitte sind wir, sie und ich. Und wir sollten bereit sein, gestört zu werden von den Irrenden. Aber wir haben nichts, wir sind arm, wir haben kein Brot weiterzugeben. Aber wir wissen, wo es Brot gibt. Und wir gehen zum Herrn. Und der ist ganz anders als dieser dritte Freund, ja? Jesus sagt es. Der ist nur zu bereit, um das Nötige zu geben. Und er gibt es uns. Aber wir müssen lernen, diesen Weg zu gehen. Wir müssen selbst einmal zur Mitternachtszeit unterwegs gewesen sein. Wir müssen selbst arm geworden sein, damit wir diesen Dienst an anderen tun können. Als Arme aber viele reich machen, weil wir in der Nähe des reichen himmlischen Vaters leben. Und das Letzte, als nichts haben, das ist auch eine Formulierung für Armut, als nichts habende und alles besitzend. Nachdem dieser Dienst vorbei ist, wird die Herrlichkeit aufgetan. Und wir werden in jenes Land der Verheißung eingehen. Alles besitzend. Schon heute ist es unser. Deshalb können wir es erben, wenn es soweit ist. Ja. Aber wer Erbe ist, der hat es ja noch nicht, nicht wahr? Er erbt es erst mit der gegebenen Zeit. Wir sind Erben, aber eines Tages werden wir in der Tat erben, was uns zugesprochen ist. Als nichtshabend hier, in dieser Welt. Aber wir leben von einem reichen himmlischen Vater und eines Tages werden wir eingehen und alles besitzen. Heische von mir und ich werde dir die Enden der Erde zum Erbe geben. So sagt der himmlische Vater zu seinem Sohn. Und er lässt den Apostel Paulus uns sagen, wir werden mit ihm erben. In den Seligpreisungen heißt es, die Sanftmütigen werden die Erde erben, ja, die Erde in Besitz nehmen, die ganze Welt. Wir werden eines Tages mit Jesus herrschen. Offenbarung 20. Das war die Liste. Sie ist uns nicht gegeben, um uns zu unterhalten. Sie ist uns gegeben, damit wir, wenn wir in die Realität der Härte dieser Welt kommen, dort etwas offenbaren, etwas bezeugen können, etwas zeigen können von der Realität einer anderen Welt. Kapitel 4, Vers 7. Wir haben diesen Schatz in Gefäßen, die aus Ton sind, damit die Kraft, damit es sich herausstelle, die Kraft ist nicht von uns, sondern sie ist Gottes Kraft. Das erlebt Paulus in solchen Situationen. Er hat sich hier also ausgewiesen. Ausgewiesen als einen Arbeiter im Reiche Gottes, im Dienste Jesu, der die Gnade Gottes nicht vergebens in Empfang nimmt. So sieht es aus, wenn Gnade genügt. Wir kommen zu einem kurzen nächsten Kurzabschnitt. Alle Abschnitte hier sind kurze Abschnitte, aber dies ist ein sehr kurzer Abschnitt von nur 3 Versen. In diesem Abschnitt ringt der Apostel wieder, immer noch, weiter, um die Treue der Korinther. Er tut es durch vorbildliche Sorge. Diese 3 Verse könnte man so überschreiben. Vorbildliche Sorge, 11, 12 und 13. Unser Mund ist zu euch aufgetan, Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht verengt in uns, ihr seid aber verengt in eurem Innern. Vergeltet mit demselben. Ich rede wie zu Kindern. Werdet auch ihr weit. Nun, das ist eine etwas knappe Übersetzung. Lassen Sie mich die Verse noch einmal lesen, etwas ausgedehnt, etwas ausführlicher, mit einigen Bemerkungen dazwischen. Unser Mund ist zu euch aufgetan. Paulus möchte reden zu den Korinthern. Er liebt sie. Sie zum Teil, nicht alle, aber zum Teil lehnen sie ihn ab. Aber er lehnt sie nicht ab. Er kann mit ihnen sprechen, er möchte mit ihnen sprechen. Sie sind manchmal nicht gesprächsbereit, aber er sagt, unser Mund ist bereit, sich aufzutun. Ich habe eben einiges gesagt von der Genüge der Gnade Gottes. Sie genügt. Und ich könnte noch viel mehr sagen. Unser Mund ist weit aufgetan, Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Sein Herz möchte gern über den Mund sich äußern. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt Platz da. Alle habt Platz in meinem Herzen. Unser Herz, auch das Herz meiner Mitarbeiter, ist weit geworden. Ihr habt reichlich Platz, egal was ihr gemacht habt, egal wie ihr seid. Wir nehmen euch an, so wie ihr seid. Wir lieben euch. Wunderbar, nicht wahr? Unser Herz ist weit geworden für andere. Gibt es jemanden, für den sie weniger Platz haben? Das gibt es manchmal, nicht wahr? Ja, möchten Sie lieber nicht allzu, ihm nicht so nahe kommen. Er macht immer so Schwierigkeiten, er ist immer so merkwürdig oder gar anstößig oder rau oder grob. Ja. Da braucht es Züchtigung des Herrn in unserem Leben, damit unser Herz weit wird und unser Mund wieder geöffnet werden kann. Das ist ein schwerer Weg manchmal. Ihr seid nicht verengt in uns. Es ist nicht so, dass mein Herz eng geworden ist und ihr würdet da kaum Platz haben. Nein, es ist so, ich habe ein weites Herz für euch. Aber ihr seid verengt in eurem Innern. Ihr habt nicht viel Platz für uns. Ihr würdet gern andere Reich Gottes Arbeiter in Korinth haben, die euch Eindruck machen. Oh, das sind die herrlichen Boten, ja. Die versprechen Reichtum für Christen. Kennen Sie die Leute? Wort für, wie heißt es wieder? Glaubenswortbewegung? zuerst visualisieren. Stellen Sie sich vor, was für ein Auto Sie haben möchten. Ja? Ja? Mercedes natürlich, aber die Nummer halten Sie auch noch fest. Ja? Sowieso, ja. Hinten so schräge Schlitzen, ja. Stellen Sie sich die Farbe vor, ganz genau. Und dann sprechen Sie das Wort und Gott muss handeln. Sie bekommen das, ja. Es ist erstaunlich. Meine Frau und ich haben kürzlich eine Kassette bekommen von jemandem, der diese Bewegung einmal beleuchtet. Es ist unglaublich. Unglaublich. Und da hören Sie, wie die Leute reagieren und jubeln. Und Amen sagen und so weiter. Und sie lassen sich das gefallen. Sie werden betört. Ja. Und sie geben das Geld, wodurch dann der Redner reich wird. Ja. Der hat's gut ausgeklügelt, wie er zu seinem Rolls Royce kommt. Der bleibt gar nicht bei einem Mercedes stehen. Ja. Und da sagt der eine, ich will nicht warten bis zur Herrlichkeit, zu den goldenen Straßen. Ich will meinen Wagen jetzt haben. Ich will mein Gold jetzt haben. Sagt er ganz offen, in einer großen Versammlung. Ja. Und es geht noch weiter. Das Wort Gottes wird verdreht. Und dann wird gelächelt. Und dies sind Evangelisten. Die tun das im Namen des Evangeliums. Da heißt es, sagt man, Hiob, da heißt es, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Ha, ha, ha. Nein, niemals. Der Herr nimmt nicht weg, er gibt. Er macht reich. Jesus hatte Anzug nach Maß, heißt es, ja. Jesus hat ein großes Haus, Jesus war reich. Und dann kommen die Schriftstellen und dann merken sie, wie man das verdreht. Ja. Zuerst wird verneint und dann wird verdreht. Auf jede Art und Weise wird den Leuten weisgemacht, dass sie es hier gut haben können. Paradies heute. Paradies heute, nicht morgen. Und die Korinther waren in diese Richtung geneigt. Es müsste jetzt schon mehr glänzen. Immerhin ist Jesus König. Immerhin sind wir Kinder des Königs. Immerhin ist dies eine himmlische Angelegenheit, eine herrliche Angelegenheit. Noch viel herrlicher als die Herrlichkeit des alten Bundes. Und dann erwarten sie dieses Schillernde bei den Reich Gottes Arbeitern. Und dann kann man verstehen, dass man Paulus nicht versteht. Ja. Und jetzt muss einmal Paulus Schwarzbrot auftischen. Muss einmal zeigen, nicht nur Kuchen und mit Creme, da ruft er. Weg mit denen. Jetzt wollen wir einmal nüchtern werden, Korinther. Ihr sprecht von Jesus. Ihr habt eine Christuspartei dort. Ihr habt euren Apollos, der gut reden kann. Ist mein Mitarbeiter übrigens, konnte er sagen. Aber wer ist der Herr, an den Sie und ich glauben? Wie hat er gelebt? Wie hat er unser Heil herbeigeführt? Am Kreuz, das war kein Sessel. Es war keine Couch. Und er ruft uns auf, ihm nachzugehen. Und deshalb tue ich das. Ja? Unser Mund ist weit auf. Unser Herz ist weit für euch. Aber ihr habt wenig Platz für einen so wie Paulus. Das könnt ihr gar nicht verstehen. Ihr seid eng geworden, euren Herzen. Er spricht eine besondere Partei, wahrscheinlich an den Korinth. Ihr seid aber verengt in eurem Innern, vergeltet mit demselben. Das heißt, macht euer Herz weit für uns. Denn wir kommen mit der Botschaft von Jesus Christus, mit der Botschaft von seiner genügenden Gnade. Wir kommen mit der Botschaft der Wahrheit. Macht euer Herz weit für diese Botschaft. Wenn ihr das tut, werdet ihr Platz haben für uns, für solche Boten, wie wir sie sind. Klammer auf, ich rede als Vater zu meinen Kindern. Als Vater zu seinen Kindern. Und ihr seid meine Kinder und ich bin euer Vater. Wenn ich so spreche, dann habe ich ein Recht, so zu sprechen. Ich flehe mit euch. Schließlich war ich es, der euch, Jesus, die Botschaft von Jesus brachte. Habt ihr Platz für euren Vater? Das dürfte angekommen sein, nicht wahr? Clemens von Rom sagt uns, der Brief hat offenbar seinen Dienst getan. Er kann das offenbar bezeugen. Die Meinung hat sich in Korinth geändert. Werdet auch ihr bei, Klammer zu, nach Kindern, und noch einen kurzen Satz am Schluss von Vers 13, werdet auch ihr weit, Sorge um das Wohl anderer, das geistliche Wohl, bemühen um ihre Treue Jesus und ihm gegenüber, alles in wie ein Vorbild, vorbildlich, weil er ihnen ein Vorbild gibt in dieser Sorge. Weiter, der nächste Abschnitt beginnt mit Vers 14 und geht bis zu Kapitel 7, Vers 1. Manchmal haben wir diese unglückliche Kapiteleinteilung und hier haben wir einen solchen Fall. Manchmal ist es sehr gelungen, wie zum Beispiel Ende Kapitel 5, da ist wirklich eine Zäsur, mit Kapitel 6 beginnt der zweite Teil des Korintherbriefes. Aber hier bei diesem Abschnitt geht es bis zum ersten Vers in Kapitel 7, der gehört noch zu Kapitel 6. In diesem Abschnitt haben wir tatsächlich eine Ermahnung. Ich sprach gestern von diesem Wort Ermahnung, aber in diesem Fall ist es angebracht. Paulus erinnert an eine Schuldigkeit, an ihre Sünde, und sie möchten Buße tun und sie möchten feste Schritte tun in der Heiligung. Wir haben zuerst die Ermahnung selbst und dann haben wir einige Begründungen. Werdet nicht mit Ungläubigen ungleich gespannt. Lasst euch nicht in ein Gespann hineinbringen mit Ungläubigen. Das wäre ein ungleiches Gespann. Das ist der Aufruf. Das ist der Aufruf zur Heiligung. Ein sehr umfassendes Wort. Wir dürfen es nicht einengen. Es ist ein umfassendes Wort, ein umfassender Aufruf zur Heiligung. Überall geht es um diese Frage, werde ich mit dem Bösen mitmachen, parallel gehen, wie in einem Gespann, bejahend begleiten, oder werde ich mich trennen? Ja. Heiligung heißt, ich nehme Abstand von dem, wovon Gott Abstand nimmt. Und ich gebe mich ihm neu hin. Absonderung, Zusonderung. Beziehungsweise Zusonderung im Zeichen der Absonderung. Beides ist da. Beides ist Bewegung. Weg vom Bösen, von dem, das Gott nicht gefällt. Und dann aber hin zu Gott. Fliehen von der Hurerei, von Sünde jeder Art. Das Wort fliehen steht ja in verschiedener Verbindung. Jugendlichen Lüste fliehen, aber jagen nach. Das ist eine Bewegung. Nicht zwei Bewegungen. Während ich fliehe, bin ich am Nachjagen. Dauernd fliehe ich der Sünde und dauernd jage ich dem Herrn nach. Eine Richtung, ja. Weg von der Welt, weg von der Sünde, hin zu Jesus Christus, näher zu ihm. Ein gutes Wort, mit dem wir heute Abend schließen können. Nehmen wir es mit und wollen wir uns rufen lassen. Ich bin überzeugt, lange habe ich mich gefragt, was es um diesen Begriff des Rufes sei. Ich wusste, dass der Herr uns gerufen hatte zu ihm, um uns zu bekehren. Aber bei einigen Stellen ist die Frage, ob der Herr heute noch ruft, die, die er gerufen hat. Wir sind ja Gerufene, nicht Berufene eigentlich, sondern Gerufene. Wir sind zu ihm gerufen worden und haben Vergebung, ja. Aber ruft der Herr heute noch, der euch Rufende, der euch ruft, könnte es heißen. Ich glaube, es ist 1. Thessalonicher 5, Vers 23 oder 24. Getreu ist er, der euch ruft. Ja? Und da ist die Partizipialform, glaube ich, der euch Rufende. Und da war meine Frage gewesen damals, der euch Rufende als Hauptwort gleichsam, heißt das der, der euch rief, der euch gerufen hat, oder heißt es, wie Luther übersetzt, der euch jetzt ruft? Und ich habe mich überzeugen lassen, beziehungsweise ich neige zu dieser Auffassung, dass der, der mich rief, 1935, so dass ich zu Jesus fand, der ruft immer noch. Mir nach spricht Jesus, unser Held, singen wir in einem Lied, ja. Ruft immer noch, komm Herbert, komm, komm. Bis er eines Tages die Tür auftut, so, jetzt darfst du hineingehen. Ja. Er ruft uns gleichsam ständig, ja, ihm nach. Weg von dem, was uns mich immer noch bannen will. Ihm nach, wo Gerechtigkeit, Ruhe, Frieden, die ganze Frucht des Geistes ist. Vorschau der Herrlichkeit, die noch kommt. Alles das ist bei Jesus. Es lohnt sich, den Weg eingeschlagen zu haben. Es lohnt sich, auf diesem Wege zu bleiben. Es lohnt sich, das Augenmerk auf Jesus gerichtet zu halten, aufschauen zu ihm, bis wir dort ankommen. Was sind Ihre Schwierigkeiten? Fassen Sie Mut. Wie Jesus zu Paulus sagt, es genügt dir meine Gnade. Nehmen wir sie nicht umsonst. Lass sie nicht umsonst sein. Es wird nicht umsonst gewesen sein. Wir beten.